Ja, ich freue mich über diesen letzten Abend, den wir erleben. Ein, zwei neue Gesichter haben wir sogar auch noch dabei. Drei sehe ich sogar, drei Gesichter, die noch nicht dabei waren diese Woche. Und ich freue mich, dass ihr euch wenigstens das Grand Finale mit uns gönnt. So macht man das, ne? Ihr habt euch vieles erspart. Ihr habt euch vieles erspart, macht das richtig schlau. Und ihr kommt nur zu dem, zum Ende, wo alles gut wird. Wie war noch der Spruch des Kollegen meiner Frau, wo er sagt, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht alles gut ist, dann ist noch nicht das Ende. Schön, wir dürfen uns also heute Abend in die letzten beiden Kapitel der Offenbarung vorbewegen und damit auch dann dieses große Kino abschließen. Wir haben es genannt, ein Kino mit dem Thema Zukunft und Hoffnung. Und das ist das, was die Offenbarung will. Sie will eine geprüfte, eine leidende, eine angefochtene Kirche, Christenheit, ermutigen, ausrichten, anspornen, hier und da auch ermahnen. Das will sie tun, aber immer mit diesem Grundton der Hoffnung und der Zukunft. Und wir haben gesehen, dass sie das tut, indem sie uns immer wieder auch durch diese Zyklen mitnimmt. Wir haben 7 Zyklen insgesamt definiert. 7-mal nimmt uns der Autor sozusagen in einen Zyklus mit und kommt jedes Mal neu auf die gleichen Punkte sozusagen zu sprechen. Ergo, ich lese die Offenbarung nicht unbedingt jetzt als chronologische Zeittafel oder als einen Zeitplan, Fahrplan durch die Zukunft, sondern wir werden hineingenommen in die Realitäten hinter dieser Welt. Die Realitäten zwischen Himmel und Erde, hauptsächlich für diese Zeit zwischen Himmelfahrt Jesu und der Wiederkunft Jesu. Das ist der Zeitraum, den die Offenbarung im Blick hat, also für die Zeit der christlichen Kirche. Mit der Himmelfahrt Jesu hat das begonnen, was die Bibel Endzeit nennt. Wir bewegen uns schon seit Paulus, seit den Aposteln, seit Johannes, seit dieser Offenbarung bewegen wir uns in der Endzeit. Und hier wird beschrieben, nach welchen Dynamiken, nach welchen Prinzipien die Welt funktioniert und Kirche funktioniert, Glaube und auch der Konflikt, den wir erleben als Christen in einer Welt ohne Gott. Und diese 7 Zyklen nehmen uns immer wieder mit in die Konflikte, in die Anfechtungen, in die verschiedenen involvierten Figuren oder Akteure. Aber eins macht sie vor allem immer wieder, sie nimmt uns immer wieder mit an den einen Punkt, wo sie uns sozusagen als Kirche, als Christenheit ermutigt und uns erinnert an das, wer Christus für uns ist, was wir in Christus haben, an Erlösung, an Hoffnung, an Zukunft. Und das ist immer der Punkt, wo sozusagen der Himmel schon vorweggenommen wird. Immer wieder wird uns der Himmel geöffnet zwischendurch und hier und heute und jetzt werde ich erinnert an das, was eines Tages mal sein wird. Das, was sein wird, ist heute auch schon wahr, aber noch nicht vollendet. Entsprechend dem Gebet des Vaterunsers, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das ist das Gebet der Christenheit, während wir so als Christenheit durch die Offenbarung mitgenommen werden. Wir werden immer wieder den Himmel geöffnet sehen und werden ermutigt, dass das, was da schon real ist, hier auf der Erde dann auch real werden wird am Ende. Und wir kommen heute in den 7. Zyklus, wir sind jetzt in den Kapiteln unterwegs, wo es zum finalen Zyklus kommt, zu den finalen Entscheidungen und wo wir dabei sind, dass Gott alles neu macht. Wir haben gesehen, dass diese Zyklen uns immer auf ein markantes Ziel hinführen. Wir warten auf die Wiederkunft Christi. Darauf geht alles hin. Wir warten darauf, dass Jesus wiederkommen wird als Löwe, nachdem er das erste Mal kam als Lamm. Wir warten darauf, dass Jesus wiederkommen wird, um die Machtfrage zu klären, nachdem er beim ersten Mal die Schuldfrage geklärt hat. Aber die Christenheit läuft auf die Wiederkunft Jesu wieder. Und das ist das große Event, das entscheidende Event rund um die Wiederkunft Christi. Da ordnet sich alles neu, da wird das Alte zurückgelassen, da wird der Kampf endgültig geführt und der Triumph wird durchgesetzt und alles wird neu. Wiederkunft Christi ist das große Ziel. Dass man rund um die Wiederkunft Christi die Dinge etwas unterschiedlich als Christen auch zuordnet und gerade auch dieses Kapitel 20 sich rund um die Wiederkunft Christi bei Christen nicht ganz gleich liest, haben wir heute Morgen besprochen. Denn Kapitel 20 ist das Kapitel, wo der Teufel sozusagen für 1000 Jahre ins Gefängnis kommt und wieder entlassen wird. Und wir haben heute Morgen gesehen, dass es unterschiedliche Lesarten gibt zu diesem sogenannten Millennium. Das wiederhole ich jetzt nicht, das kann man sich auch auf den Audios nachhören. Aber wo wir hier sind, in diesen Kapiteln, ist, das möchte ich nochmal kurz wiederholen, es ist dabei, dass nachdem das Gott uns vorgestellt worden ist, die Trinität, Gott, Christus und Heiliger Geist, ist dann die Gegentrinität vorgestellt worden, der Drache, der Teufel, mit seinem falschen Christus und mit seinem falschen Geist, also eine Fake-Kopie des Originals sozusagen, das ist die Gegenmacht des Guten, die Gegenmacht Gottes. Und dann wird klargemacht, dass diese beiden gegeneinander kämpfen. Wir sehen aber, dass der Kampf gar nicht stattfindet, sondern dass er ohne, dass eine Kampfhandlung beobachtet wird, dass der Feind schon besiegt wird. Und wir sehen, dass Christus jetzt hier seinen letzten Kampf durchführt gegen die Macht des Bösen. Und zunächst mal wird die falsche Braut zerstört. Das ist Babel, die Gegenstadt zu Jerusalem oder die Hure Babel als Gegenstadt zur Braut Christi. Eine Fake-Braut sozusagen. Die wird als erstes zerstört, ausgerechnet durch den Teufel selbst. Das Böse zerstört sich selbst, Gottes Gericht. Und dann haben wir gesehen, dass die beiden Tiere zerstört werden. Zuerst das eine Tier, dann das andere Tier werden in den feurigen Pfuhl geworfen. Und dann in Kapitel 20 wird der Teufel besiegt. Er kommt auch in diesen Pfuhl. Und nachdem dann der Teufel besiegt ist, kommt der letzte Feind nach 1. Korinther 15, 26. Christus, wenn er wiederkommt, wird einen Feind nach dem nächsten besiegen. Und der letzte Feind, der besiegt werden wird, ist der Tod. Sagt 1. Korinther 15, sagt der Paulus dort. Und genau nach diesem Motto läuft das hier ab. Der letzte Feind, der besiegt ist oder besiegt wird, ist heute Abend hier dann am Ende von Kapitel 20 der Tod. Und wir setzen da fort, hier jetzt in Kapitel 20, wo wir gerade gesehen hatten, dass es diesen letzten ultimativen Kampf gegeben hat, ab Vers 7, wo der Teufel nochmal freigelassen wird, dann ist Gog Magog wird damit erwähnt. Und es gibt diesen finalen Kampf, der hier nicht zum ersten Mal beschrieben wird. Wir haben gesehen bei diesen Zyklen, auch der Kampf wurde schon öfters beschrieben. Der wurde uns in Kapitel 19 auch beschrieben, der wurde in Kapitel 12 auch beschrieben. Also der Kampf ist schon öfters mal erwähnt worden. Sollten wir uns nicht wundern, die Offenbarung will nicht unbedingt chronologisch gelesen werden. Aber jetzt sehen wir, dass es bei diesem Kampf um den Teufel selbst geht, der hier jetzt dann kommt und in einer großen Welle der Verführung, so lese ich das, noch einmal gegen die geliebte Stadt, gegen Christus und sein Heer, gegen die Gemeinde vorgeht. Aber auch da sehen wir, dass es gar keine richtige Kampfhandlung gibt. Er zieht zwar nochmal gegen die Kirche vor, aber er kann gar nicht kämpfen. Warum kommt es in der Offenbarung gar nicht erst zum Kampf? Weil der Kampf schon längst geführt worden ist. Wann ist der Kampf besiegt worden? Wann ist der Feind besiegt worden? Am Kreuz, in der Auferstehung. Das ist ja schon alles schon gegeben. Der Auferstandene hat ja schon gesagt in Matthäus 28, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ja, ich bin ja schon König aller Könige, ich bin ja schon Sieger, ich bin ja schon Triumphator. Der Teufel weiß sich ja schon besiegt. Das ist schon alles gegeben, ihr Lieben. Darauf warten wir nicht. Wir warten nur darauf, dass das endgültig vollzogen wird und dass es seine Endgültigkeit bekommt. Und das wird hier beschrieben. Der Teufel kämpft nochmal, aber er weiß sich ja eigentlich schon besiegt. Das ist ja das Irre. Aber er kämpft trotzdem. Und er wird hier jetzt besiegt. Ich sehe darin, habe ich heute Morgen gesagt, in diesen 1000 Jahren, die deute ich auf die Zeit der Christenheit. In der Zeit ist der Teufel gebunden, aber nicht in jeder Hinsicht. Er weiß sich ja besiegt. Das ist ja alles ein bisschen relativ in dieser, ja, es ist jetzt schon und noch nicht. Der Teufel ist gebunden und doch nicht ganz gebunden während der Zeit der Gemeinde. Aber er ist gebunden, nicht unbedingt gegen die Kirche vorzugehen. Er ist gebunden, nicht unbedingt, um hier und da auch Leute zu verführen, aber er ist gebunden, so verstehe ich das, in der Hinsicht, dass er nicht vorher schon das tun durfte, was er jetzt hier beim letzten Kampf tut. Er mobilisiert die gesamte Menschheit. Und er hat einen Einfluss nochmal kurz vor der Wiederkunft Christi, dass er die gesamte Menschheit mobilisiert und dass für den Glauben, für die Christenheit, für die Kirche so gut wie kein Raum mehr bleibt und dass die Verfolgung noch einmal um vieles zunimmt. Wir haben ja auch gesehen, dass bei diesen Zyklen sind wir erinnert worden an das Bild eines Kreisels, dieses konischen Zirkels, der sich um sich selber dreht und gleichzeitig weiter bewegt. Ich habe euch ein anderes Bild in Erinnerung gerufen gehabt. Das hat Jesus gebraucht. Das waren die Geburtswehen einer Frau. Und wir haben gesehen, dass die Geburtswehen klein anfangen und immer schlimmer werden. Und am Ende ist sie so schlimm, die Wehe, dass es fast nicht mehr auszuhalten ist. Ich rede da nicht aus ganz, ganz eigener Erfahrung, aber ich war viermal ganz, ganz nah dran. Ich war dabei. Aber so ist es. Es nimmt zu. Die Kontraktionen werden immer stärker. Und am Ende dann kommt das Kind. Und das ist das Prinzip. Verfolgung war immer schon da. Verführung war immer schon da. Am Ende wird es noch mal einmal eine ganz, ganz massive Art der Verfolgung und Verführung geben. Aber das wird nur eine kurze Zeit dauern. Und dann wird Christus kommen und wird dem allen ein Ende machen. Das sehe ich so hinter diesem Kapitel 20. Und wenn der Teufel besiegt ist, dann fehlt nur noch ein Feind. Und das ist der Tod. Und wir kommen jetzt hier im Ende von Kapitel 20 in die Szene von dem großen weißen Thron. Ah, wisst ihr noch? Das war doch das große, prägende, bestimmende Bild der Offenbarung. Das Symbol für die Offenbarung ist der Thron. Wir haben gesagt, das gibt es etwa 60 Mal im Neuen Testament, über 40 Mal allein in der Offenbarung, dieses Bild, Thron. Und mit dem Thron verbindet sich die Frage, die alles bewegt. Wer herrscht? Wer hat das letzte Wort? Und wem gebührt die Anbetung? Und hier hast du wieder diesen Thron, der erscheint jetzt hier. Und der darauf saß, Vers 11, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Das ist der weiße Thron des Richters. Hier begegnet uns jetzt Christus als Richter, als Weltenrichter. Und so bekennen wir es im Glaubensbekenntnis regelmäßig. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und da wird uns jetzt werden wir mitgenommen in das finale Gericht. Ja, wenn Christus wiederkommt, wird das Gericht eröffnet. Und hier siehst du Gott oder Christus als den großen Richter. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Das heißt, es sind Bücher, die alles festgehalten haben über den Wandel des Menschen, über das Lebenszeugnis der Menschen, über Glauben oder Unglauben. Gott hat Buch geführt, Gott kennt sich aus. Und diese Bücher werden geöffnet und nach dem, was diese Bücher über uns verraten, wird Gott uns richten. Es geht nichts verloren, ihr Lieben. Das kann man gegen sich hören oder man kann es auch im Blick auf die Ungerechtigkeit in dieser Welt hören. Wenn man das gegen sich hört, dann macht es einen unruhig. Was, Gott weiß alles über mich? Ja, das wissen wir doch schon seit Psalm 139. Ich liege oder gehe, alles, was ich tue, was ich denke, Gott, du weißt es. Eigenartigerweise macht das dem Psalmisten keine Angst. Gott, du kennst alles von mir und es macht mir keine Angst. Ihr Lieben, wer Christus als Retter kennt, fürchtet ihn nicht als Richter. das baut dich auf. Wer Christus als Retter kennt, der fürchtet ihn nicht als Richter. Das muss uns nicht Angst machen. Mein Name übrigens heißt Daniel, Gott ist mein Richter. Ich habe eine Weile gehabt, wo ich mit dem Namen nichts anfangen konnte. Ich hatte Angst vor einem richtenden Gott. Bis ich verstanden habe, es kann dir nichts Besseres passieren, als diesen Richter auf deiner Seite zu haben. Ja, wie gut, dass er mich richtet und nicht Menschen. Ich habe einen sehr gerechten Richter und vor allem, das ist mein Vater, mein Papa, mein Tata. Das ist mein Freund, mein Erlöser, mein Retter. Also, aber das ist so. Gott führt Buch, ihm entgeht nichts. Das sollte uns eigentlich trösten. Und nach dem wird gerichtet. Ja, und die Toten wurden gerichtet. Das heißt, es ist hier jetzt schon, dass es schaut schon ins Jenseits hinein. Also auch alle bisher Verstorbenen. Das sagt jetzt nicht alles, was es über das Thema zu sagen gibt. Da setzt die Offenbarung einfach voraus, dass wir den Rest des Neuen Testamentes kennen, was so geschrieben steht über das Gericht. Dass wir alle auferstehen werden, sowohl die Gläubigen als auch die Ungläubigen, werden nach ihrem Sterben wieder auferstehen bei der Wiederkunft Christi. Sie werden alle auferstehen, die einen, die geglaubt haben zum Leben, die anderen, die nicht geglaubt haben, zum Verderben. Auferstehen werden alle. Denn wir werden alle leibhaftig vor dem Thron Gottes erscheinen. Das lehrt das Neue Testament. Vers 13, und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Das Meer ist ein Bild für die Menschheit oftmals und auch für die Dunkelheit, für die Verlorenheit. Das ist also ein Sinnbild, dass eine Welt ohne Gott ihre Toten herausgeben muss. Auch der Tod selbst darf seine Toten nicht für sich halten. Er muss alles offenbar werden, offenbar machen. Vor Gott wird jeder offenbar. Niemand kommt davon. Auch die, die sich durch ihren Tod davongeschlichen haben. Ich kann mich durch meinen Tod nicht davonschleichen. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Werke sind übrigens immer nur das Zeugnis des Glaubens oder des Unglaubens. Glauben wir jetzt doch an die Werksgerechtigkeit? Interessanterweise ist ja, dass auch die Heiligen an ihren Werken gemessen werden, laut der Offenbarung. Immer wieder heißt es, dass wir an unseren Werken gemessen werden, dass die Werke der Heiligen ihnen nachfolgen. Man könnte denken, dass die Offenbarung eine Werksgerechtigkeit lehrt. Ist es doch wichtig, dass ich mich durch Werke zu Gott vorarbeite und mir den Himmel verdiene? Nein, Werke für die Offenbarung sind einfach nur die Früchte. Jesus sagt, an den Früchten sollt ihr sie erkennen. Ja? Und die Früchte sprechen von den Wurzeln des Baumes, von der Identität des Baumes. Das heißt, an den Früchten werden wir erkennen, wer wir sind. Die Werke sagen nur, wer du bist. Gehörst du zu Christus oder nicht? Ja, das heißt nicht, weil du mal hier und da einen Fehler gemacht hast oder auch gesündigt hast, dass dich das alles einholen wird und du dann nachher gar nicht weißt. Ich will euch das wirklich zusprechen. Vor diesem Gericht muss niemand Angst haben. Wir brauchen auch keine Unsicherheit über unser Heil haben. Ich darf wissen, ich darf Heilsgewissheit haben, heute schon, hier schon. Ja, wer das für sich nicht hat, komm auf mich zu. Ich möchte gerne helfen, diese Heilsgewissheit für dich zu finden. Das dürfen wir haben. Wir sind nicht dazu berufen, ängstlich und zitternd dann da zu erscheinen. Hat Gott vielleicht doch noch was? Habe ich was übersehen? Habe ich was nicht bekannt? Was ist denn da bei mir? Wer so eine Haltung schon hat, ihr Lieben, na, hier geht es darum, dass Leute gerichtet werden, die einfach von Gott und von dem Evangelium einfach nichts wissen wollen, die auch Gnade nicht annehmen wollen, die mit dem Lamm nicht in Verbindung stehen. Und dann geht's weiter, Vers 14, und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl, das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Da waren jetzt schon die beiden Tiere drin, da war jetzt schon der Drache drin und jetzt kommt auch noch der Tod selber hinein. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist jetzt spannend. Die Feinde sind drin, Tod, sein falscher Messias, sein falscher Geist und der Tod selber. Und jetzt am Ende ist es dann noch die Konsequenz. Es gibt, ja, die Frage ist halt jetzt, gibt es Menschen, die sich unter dieser bösen Gewalt bewegt haben und die eben sich nicht zu dem Lamm geschlagen haben oder vom Lamm haben gewinnen lassen. Und die werden jetzt auch geworfen in den feurigen Pfuhl. Und wir lassen das jetzt mal so stehen, auch wenn es weh tut, aber wir kommen nicht drum herum, dass die Bibel eine endgültige Verlorenheit lehrt. Wie das dann nachher genau aussieht, wie Hölle sich gestaltet, wie man es sich so oft vorstellt, und ob Dante mit seinem Inferno da nah dran war oder nicht, das sei wirklich mal dahingestellt. Wie das sein wird, will ich gerade gar nicht philosophieren, aber es gibt eine endgültige Verlorenheit. Das sagt uns die Bibel. Und dann ist der Tod tot. Der Feind ist tot. Wow. Ja, und jetzt? Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Jetzt wird alles neu. Weil das, was diese Welt geplagt hat, was diese Welt von Gottes Plan weggeführt hat, ist tot, ist besiegt. Ende, aus, Klappe zu, Affe tot, vorbei. Jetzt fängt was ganz Neues an. Und das finde ich großartig, dass hier jetzt für den gesamten Kosmos das gilt, was für jeden von uns gilt, ganz individuell, wenn wir uns von Jesus erlösen lassen. Was sagt Paulus? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das sagt Paulus lange vorher und das gilt auch für jeden von uns schon lange bevor Jesus wiederkommt. Das ist eine Realität, in der der Christ lebt. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und dafür ist Jesus gekommen, um Altes zu erneuern. Und er fängt bei uns Menschen an. Und er fängt bei uns Menschen geistlich an, in unserem geistlichen Zustand, spirituell. Das ist die neue Geburt, spirituell. Dann beginnt er uns auch körperlich und seelisch zu erneuern, zu heilen. Aber wir werden bis zu unserem Tod nie ganz heil und ganz vollkommen sein. Aber geistlich sind wir ein für alle Mal erlöst, gerettet durch Christus. Das ist schon neu. Wir sind eine neue Schöpfung. Aber wisst ihr, dass die ganze Welt wartet auf eine neue Erlösung? Römer 8, die ganze Schöpfung erwartet, dass alles neu wird. Erlösung in Christus, das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, hat viel größere Dimensionen, als wir oft ahnen. Der ganze Kosmos wird erneuert. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues wird. Und das kommt hier. Und das sind die letzten beiden Kapitel der Offenbarung. Die Frage ist jetzt, wie beschreibt man etwas, was erst wird, was man gar nicht kennt, was man nicht sieht? Wie beschreibt man das? Welche Bilder verwendet er? Welche Bilder stehen überhaupt Jesus zur Verfügung, um uns etwas zu beschreiben, wie den Blinden die Farbe? Hallo, wir kennen das doch gar nicht. Deshalb gibt es zwei Arten, wie das beschrieben wird, was wir jetzt beschrieben bekommen. Und das ist über die negative Art, das heißt also zu zeigen, was nicht ist, und über die Analogie, um es zu vergleichen mit dem, was man kennt. Also was wir jetzt sehen werden, wird beschrieben mit Dingen, die man kennt. Es ist so ähnlich wie. Wir werden also erinnert an Dinge, die wir kennen, von dieser Welt und auch aus der Schrift. Und dann wird es einfach negativ beschrieben, dass Dinge, die wir kennen, nicht mehr da sind. Ja, und so wird jetzt das Neue beschrieben. Wie willst du einem Blinden die Farbe erklären hier? Wie willst du uns in unserem 3D-Leben die 4, 5, 6Ds Gottes jetzt hier erklären? Geht doch gar nicht. Er kann nur Bilder verwenden. Er kann uns nur irgendwie helfen. Das heißt, versucht nicht, das, was jetzt kommt, wortwörtlich zu lesen. Das geht gar nicht. Wenn er uns mit Worten genau erklären könnte, wie es sein wird, dann wäre das nicht Himmel, dann wäre es nicht neu. Es muss was Neues sein. Also von daher, eine Analogie ist die eine Art und das andere ist diese Verneinung oder Negativierung. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Meer ist hier eigentlich eher ein Bild für die Menschheit ohne Gott. Eine Menschheit ohne Gott wird mit diesem Meer beschrieben. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Da ist sie wieder, die Braut. Das neue Jerusalem, das wahre, die wahre Stadt, die wahre Frau. Das Urbild, das Original, von dem Babel oder die Hure nur ein Abbild sein konnte. Eine billige Kopie. Ich sah das Original. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Das war immer schon Gottes Ziel, bei uns zu sein. Immanuel, Gott ist da. Das wird jetzt real. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Das ist ein Wort aus dem Alten Testament. Das ist eine Urverheißung. Das macht Heil aus, dass Gott bei Menschen ist, der Mensch bei Gott ist, Gemeinschaft mit Gott. Das wird hier beschrieben. Das wird dann endgültiger Zustand sein. Ungebrochene Gemeinschaft mit Gott. Nicht mehr gestört durch Sünde, nicht mehr gestört durch den Tod, nicht mehr gestört durch Tränen, Leiden wird beschrieben jetzt. Denn Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Stellt euch eine Welt vor ohne Tod. Und all das, was der Tod schon lange macht, bevor er letztendlich zuschlägt. Jede Krankheit ist ein Vorwegnehmen des Todes. Durch jede Krankheit greift der Tod schon lange ins Leben hinein. Stellt euch eine Welt vor ohne die zerstörende Kraft des Sterbens und des Todes. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ja, und das Erste war geprägt von genau diesen Dingen. Genau das prägte unsere erste Welt, aufgrund der Sünde, aufgrund des Bösen. Aber das ist alles weg. Denn das Erste ist vergangen. Mensch, Jesus macht alles neu. Alles gut. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das ist mein Job. Immer schon Evangelium heißt neu machen, neu anfangen. Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Ach, das tut so gut, nachdem der Teufel in den Kapiteln vorher durch seine Irrlehre, durch seine falschen Worte, dargestellt durch diese Frösche aus den Rachen der Tiere, immer auch wieder Lügen verbreitet hat, Fake News verbreitet hat und endlich eine Welt, wo man sich auf das verlassen kann, was gesagt wird, wo Wahrheit herrscht. Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss, das ist Wohltat. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Hier hört jetzt übrigens Johannes mitten in der Vision eine Stimme. Das heißt, hier spricht Jesus mit ihm, direkt mit Johannes. Ihr müsst das jetzt so als einen Einschub verstehen. Das ist jetzt nicht die Vision von dem neuen Jerusalem, ist gerade etwas unterbrochen. Und mitten im Film sozusagen macht Jesus gerade mal Pause und spricht mit Johannes jetzt und sagt ihm das. Schau mal, hier, Johannes, hör mich, das ist das und das. Ich bin's. Ja, und gibt ihm jetzt zwei Verheißungen. Denn diese Verheißungen brauchst du ja im neuen Jerusalem nicht mehr. Die gelten vorher. Die gelten für den Johannes, die gelten für dich und für mich. Das sollen wir Christen hören für heute. Zwei Verheißungen. Die erste ist, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Da hört man Jesaja raus, da hört man viele Texte raus. Johannes 4. Das ist eine zutiefst vertraute Verheißung, die sich an Jesus festmacht und die macht sich fest an unserer Bedürftigkeit und unserer Sehnsucht. Ich will eure Sehnsucht stillen. Ihr seid endlich nicht mehr durstig. Ihr Lieben, das ist eine Welt, es wird eine Welt sein, in der wir nicht mehr sehnsüchtig sein müssen. Unsere Sehnsucht ist gestillt. Wow. Keine Bedürftigkeit mehr. Das heißt, diese Verheißung orientiert sich an unserer Bedürftigkeit als Menschen, die wird nicht mehr sein. Ihr habt euch wird nichts mehr mangeln. Und dann ist die zweite Verheißung, wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Wer überwindet? Ganz kurz mal rekapitulieren. Das haben wir 7-mal gehört bei jedem Brief an eine der Gemeinden. Jedes der Sendschreiben hat abgeschlossen mit dieser Verheißung. Wer überwindet dem? Wer überwindet? Die 7 Sendschreiben haben wir gesehen. Das ist eigentlich die Grundlage für die ganze Offenbarung. Und in den 7 Sendschreiben kommt alles auch zusammen, was wir nachher in der Offenbarung entfaltet sehen. Und hier hast du letztendlich die Erfüllung auch von all den Verheißungen, die Jesus schon seiner Gemeinde mit den 7 Sendschreiben gegeben hat. Wer überwindet? Ein Wort, über das wir uns noch gar nicht Gedanken gemacht haben die Woche, denn das hörst du in der Offenbarung sehr oft. Diese Offenbarung ist geschrieben worden, damit die Christen überwinden. Was heißt überwinden? Überwinden heißt, am Sieg des Lammes teilhaben. Aus dem Sieg Jesu zu leben. Und überwinden heißt, diesen Triumph anzuwenden. Das heißt, dass ich als Christ berufen bin, schon während meines Lebens, meines Leidens auch als Christen, aus der Kraft des auferstandenen Christus zu leben und Überwinder zu sein. Ich überwinde die Sünde, ich überwinde die Angst, ich überwinde auch die Mächte des Teufels immer wieder. Ich lebe aus der Kraft Christi, aber, ihr Lieben, es ist eine Kraft, die sich als, wo Jesus als Lamm wirkt. Es ist eine Lammesart sozusagen. Das Lamm überwindet und wie überwinden wir als Kirche? Wie überwinde ich? Vom Kreuz her, von der Vergebung her, von der Klärung der Schuldfrage her, aus der Liebe des Lammes, aus dem Opfern, aus dem Preis, den es mir abfordert und auch aus dem Leiden. Das heißt, überwinden heißt auch, Leiden auszuhalten. Und das zu umarmen, dass Leiden auch zu meinem Leben als Christ dazugehört. Das heißt, überwinden, durchhalten bis zum Ende. Also das ist eine Verheißung an eine leidende Gemeinde, die endlich alles erreicht hat und dann auch das Erbe bekommt. Dann lesen wir weiter ab Vers 8. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, das ist jetzt beschrieben vom Meer, das ist die Menschheit ohne Gott, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod, eine Wiederholung von oben. Nochmal klar gemacht, Dualismus findet man hier ganz oft, entweder oder. Entweder ich gehöre zu Jesus, mein Durst ist gestillt und ich erbe, oder ich gehöre nicht zu Christus und dann gehöre ich zu denen, die ewig gestraft werden. So einfach und schwarz-weiß wird uns das hier gesagt. Und dann geht's weiter. Nach dieser Einstiegsvision, man könnte sie nennen, den 7. Sieg, habe ich sie euch genannt hier, in diesem Zyklus von Siegen, ging das noch aus dem Kapitel 20 ins 21 hinein. Das war der letzte Triumph, das war der letzte Sieg, so wie ich ihn euch hier benannt habe. Neuer Himmel, neue Erde. Und jetzt kommen wir in Vers 9 und 10 in die letzte Christusvision. Denn wir lesen in Vers 10, er führte mich hin im Geist auf einen großen Berg. Wir hatten gesagt, dass neben den 7 Zyklen der Offenbarung wir auch 4-mal diesen Hinweis finden, dass er in einen besonderen Geisteszustand versetzt wird. Und jedes Mal, wenn wir das lesen, merken wir, es eröffnet sich eine neue Christusvision. Und das ist jetzt hier die letzte entscheidende Christusvision, nämlich Christus als der vollendende Herr, habe ich es genannt, als der, der alles in allem ist. Und da beginnt jetzt die finale Vision dessen, was neu wird. Und da wird die Braut beschrieben, da wird das Neue beschrieben. Ja, da sagt dieser eine Engel, der vorher die Plagen hatte, der das Gericht ausgeübt hatte und so weiter, der sagt, komm. Ich will dir die Frau zeigen, Vers 9, die Braut des Lammes. So, wer mag nicht schöne Bräute anzuschauen? So eine Braut ist einfach ein Hingucker. Eine schöne Braut ist ein Hingucker. Ja, meine Tochter ist gerade dabei, sich als Braut zu schmücken. Die Friseurin haben wir schon da unter uns heute und sie kauft sich diesen Monat noch ihr Kleid. Nächstes Jahr freue ich mich, dass meine erste Tochter Braut wird. Das war ganz ein toller Augenblick, als der zukünftige Schwiegersohn kam und mich zur Seite nahm und um die Hand meiner Tochter ansucht. Es gibt heute noch Männer, die es tun. Und diese Braut, die wird jetzt hier beschrieben. Wir sind, ihr Lieben, wir sind die Braut. Um uns wurde geworben. Und sie wird uns jetzt vorgestellt. Jetzt kommt der Hingucker. Das bist du und das bin ich. Und er führte mich, Vers 10, im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Das hatten wir vorhin schon mal kurz angedeutet bekommen, wird jetzt vertieft. Interessant, als dem Johannes die Hure Babels in der Wüste gezeigt worden ist, da ist er in eine Wüste geführt worden. Jetzt, wo ihm die Braut gezeigt wird, da wird er auf einen hohen Berg geführt. Und wer jetzt mit uns die Tage auf einem Berg war, auf einem hohen Berg, der weiß, wie mächtig und schön das ist. Das ist einfach nur Schönheit pur. Mächtig ist das. Und hier jetzt die Stadt Jerusalem. Und sie kommt hernieder aus dem Himmel. Ich möchte diesen Hinweis kurz nochmal unterstreichen, denn wir hatten gesagt, dass die Offenbarung ein Hin und Her ist aus einer Szene im Himmel und aus der Erde. Immer hin und her. Himmel, Erde, Himmel, Erde. Und am Ende landen wir als Christen nicht im Himmel. Am Ende kommt der Himmel auf die Erde und Himmel und Erde verbinden sich. Das Finale für uns ist nicht im Himmel. Unsere Zukunft, unsere Ewigkeit verbringen wir nicht im Himmel, ihr Lieben, sondern da, wo Himmel und Erde sich auf ganz neue Weise verbinden. Ein neuer Kosmos. Ein neuer Kosmos. Das, was Gott geschaffen hat hier, in einer neuen Version, Update-Version. Aber nicht Himmel. Da kommt was runter vom Himmel. Das ist heute im Himmel schon wahr und wird dann endgültige Realität auch hier auf Erden. Ja, also das war für mich auch ganz wichtig, das zu korrigieren, weil ich groß geworden bin mit dieser Vorstellung, irgendwann sind wir alle im Himmel. Wenn du jetzt stirbst, ist schon relevant, dass du in den Himmel kommst. Himmel ist jetzt aktuell eine Übergangsvariante. Ja, das würde ich schon sagen. Wenn jetzt jemand stirbt, dann kann ich schon auch davon reden, dass er im Himmel ist. Weil das wird alles nicht ganz so definiert derzeit. Er ist bei Jesus oder wo genau. Aber das habe ich schon die Freiheit auch zu sagen, jetzt ist Himmel, weil das ist eine Übergangsversion. Aber in der Vollendung werden sich Himmel und Erde verbinden. Und da kommt jetzt die Braut herab. Und jetzt lass uns staunen, wie diese Braut beschrieben wird. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein. Also das Strahlen der Herrlichkeit Gottes strahlt von der Braut entgegen. Kann ja gar nicht anders sein, weil ihr Bräutigam ist Christus. Und seine Herrlichkeit strahlt auf die Braut aus. Und sie widerspiegelt seine Herrlichkeit. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore auf den Toren 12 Engel oder Cherubim und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten, von Osten 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore, von Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen und ihre Tore und ihre Mauer. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr. 12.000 Stadien, die Länge und die Breite und die Höhe sind gleich. Also ein Kubus, festhalten. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. Und ihr Mauerwerk war aus Jaspis und die Stadt war aus reinem Gold, gleich einem reinem Glas. Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarda, der siebte ein Chrysolit, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, hab ich's geschafft, der elfte ein Hyazinth und der zwölfte ein Amethyst. 12 Edelsteine benannt. Müssen wir uns fragen, warum sie uns alle so benannt werden. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Wow. Ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle. Und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold, wie durchscheidendes Glas. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen und nichts Unreines wird hereinkommen und keiner, der Groll tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Und dann geht's in einen Fluss und einen Garten, der beschrieben wird, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Aber das ist jetzt eine Beschreibung des neuen Jerusalems und das hält her als Bild für uns als Kirche, für die zu Jesus gehören, für die Braut. Das müssen wir ein bisschen verarbeiten jetzt. Diese Stadt als Bild für dich und mich, für uns als Kirche, als Christenheit in der Vollendung. Die Stadt Jerusalem ist ja nichts Neues, dass eine Stadt dafür steht, das hat Gott ja vorbereitet gehabt. Im Alten Testament war Jerusalem der Ort, wo Gott wohnte, wo er sein Volk sammelte. Die heilige Stadt Jerusalem, Zion, war zunächst eine echte Stadt, aber zunehmend mit der Bibel wurde Jerusalem zu einem Sinnbild für das, wo Gott wohnt und für das Miteinander derer, die zu Gott gehören. Also diese Stadt wurde schon immer wieder als Sinnbild verwendet, auch für die Realität dessen, dass es nicht um Steine geht, sondern um lebendige Steine. Und die Stadt verbindet sich aufs Engste auch mit dem Tempel. Und auch das Bild wird ganz oft verwendet für die Gemeinde, für das Volk Israel, für die Menschen, die zu Gott gehören. Diese Stadt aus ihren Bauwerken, als Bauwerk, ist ein Bild für dich und mich. Wir sind lebendige Steine. Das beschreibt und will beschreiben, was die Kirche ist. Und sie wird zunächst mal auch, also wird mit verschiedenen Dingen beschrieben. Das eine ist eine Schönheit, eine Helligkeit, eine glänzende Pracht. Also die Schönheit ist einfach mal hervorstechend. Du kommst her, es blendet, die ganzen Juwelen, alles, die Perlen, alles strahlt entgegen, von der Herrlichkeit Gottes angestrahlt, es reflektiert, es muss einfach in vielen Farben sein. Da bricht sich die Schönheit, brechen sich die Farben, einfach fantastisch, wunderschön. So sieht Gott dich, so sind wir. Wunderschön in den Augen Gottes. Und das wird am Ende die durchgehende Realität sein. Ein echter Hingucker ist die Botschaft. Dann sehen wir, dass es dort eine hohe Mauer gibt. Und es gibt Tore, die von Engeln bewacht sind, Cherubim. Cherubim waren immer die Wächter im Alten Testament. Sie haben schon den Garten Eden bewacht. Kein Zugang zum Garten Eden, weil Cherubim da standen. Im Allerheiligsten waren Cherubim, die den Zugang zu Gott bewacht haben. Cherubim sind die Wächter. Was heißen die hohen, dicken, starken Mauer mit den Wächtern? Diese Stadt strahlt Sicherheit aus. Da kannst du dir ganz sicher sein, da kommt nichts Böses rein. Da kommt kein Falscher rein. Da ist keine Bedrohung mehr da. Keine Bedrohung. Sicherheit pur. Geborgenheit. Diese Braut strahlt Geborgenheit aus. Das wird damit gesagt. Ja, da kommt nichts Falsches rein. Keine Bedrohung hat Platz. Dann hast du diese 12 Grundsteine. Das erklärt so ein bisschen auch, du hast die 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Diese Stadt basiert auf den 12 Aposteln sozusagen, die wir kennen von Jesus. 12 ist die Zahl, auch in ihrer anderen Version hier, die wird ja oft auch dann nochmal hier gesteigert, aber 12 ist die Zahl des Volkes oder derer, die zu Gott gehören. 12 Stämme Israels, 12 Apostel. Warum werden jetzt hier die Apostel als Grundlage genommen, obwohl doch die Apostel eigentlich auf der Grundlage Israels stehen? Nein, hier wird klar, Der Glaube und Erlösung letztendlich macht sich nicht an Israel fest, sondern an der Zugehörigkeit zu Christus. Ganz wichtig. Das ist ganz wichtig gewesen für die damaligen Zuhörer auch für die jüdischen Zuhörer, denn die Zugehörigkeit zu Israel ist schon ein großes Privileg, aber es ist nicht das Kriterium, das dich erlöst. Okay? Denn was wäre dann für uns? Wir sind keine Juden. Nein, es ist die Zugehörigkeit zu Christus. Das ist die Grundlage und das muss auch jeder Jude sich sagen lassen. Ich kann so lange und so oft Jude sein, wie ich will, wenn ich nicht in Christus mein Heil habe, gehöre ich nicht dazu. Also diese Realität hier basiert auf dem Heil in Jesus, wird uns damit gesagt. Dann hast du hier in Vers 16 den Kubus beschrieben. Diese Stadt ist extrem groß. Die wird uns ja auch danach noch hier vermessen. Also wenn du diese Maße wortwörtlich nehmen würdest, dann würdest du da würde Europa nicht ausreichen, um das hier wirklich auch darzustellen. Wenn du das mal als Modell aufbauen möchtest, viel Spaß. Da hast du ein Riesenmodell. Will nicht wortwörtlich gelesen werden. Das ist eine heilige Zahl, einfach eine endlose, also die ewige Dimension der Gemeinde. Aber es wird als Kubus beschrieben. Und zwar die Länge und die Breite ist genauso lang wie die Höhe. Kubus ist ein Symbol zunächst einmal für eine Perfektion. Und wir kennen den Kubus aus dem Alten Testament. Wisst ihr, welcher Raum in der Form eines Kubus gestaltet war? Das Allerheiligste. Das Allerheiligste, das war der Thronsaal Gottes schon in der Stiftshütte. Da, wo die Bundeslade stand, wo die Cherubim waren, wo alles mit Gold war, das war in Form eines Kubus. Und Kubus war die Symbolik für Ewigkeit, Endlosigkeit, Perfektion. Da stimmt alles. Das ist die Botschaft von diesem Kubus. Wir sind sozusagen angekommen im Allerheiligsten. Wir sind hinterm Vorhang. Wir können nicht näher an Gott sein. Die Botschaft des Tempels, die Botschaft der Stiftshütte hat sich erfüllt. Wir sind angekommen. Wir sind bei Gott im Kubus, in der Perfektion gelandet. Ja, also das wird damit gesagt. Dann kommst du zu den 12 Smaragden oder den zwölf Edelsteinen. Warum werden uns hier diese 12 Edelsteine so schön aufgelistet? Nicht nur, weil sie uns sagen, dass das Ganze halt extrem wertvoll ist, das wird sehr persönlich. Die 12 Edelsteine findet man im Alten Testament an verschiedenen Stellen. Und mindestens zwei Stellen sind für uns interessant. Aber das erste ist, dass der hohe Priester im Alten Bund, der hatte eine Brustplatte, und auf der Brust des hohen Priesters waren 12 Edelsteine drauf. Und jeder Edelstein stand für eins der Stämme. Das heißt, der hohe Priester, wenn er vor Gott ging, trug er die Namen des Volkes vor Gott. Das war sein priesterlicher Dienst. Er hat am Herzen die 12 Namen Israels getragen und das war sein priesterlicher Dienst, die und stellvertretend für die vor Gott zu gehen. Und mindestens acht von diesen 12 kann man auf jeden Fall zuordnen, sind dieselben wie die wir vom hohen Priester kennen. Bei den anderen könnte es sogar sein, dass es auch gemeint ist. Auf jeden Fall bin ich überzeugt, dass uns diese Beschreibung an das erinnern will. Das sind die, die der hohe Priester Jesus selbst an seinem Herzen getragen hat, die er mit Namen kennt. Das sind die 144.000, die ihm nicht verloren gehen. Und sie sind in seinen Augen erstens mal wunderschön und keiner gleicht dem anderen. Ihr Lieben, diese 12 Edelsteine repräsentieren die funkelnde Vielfalt der Kirche Jesu. Kein Stein glänzt wie der andere. Wir glauben immer, wir müssten alle gleich glänzen. Wir müssten alle gleich lobpreisen, wir müssten alle gleich glauben, wir müssten alle alles gleich machen. Und Jesus sagt, langweilig, ich will 12 unterschiedliche Steine. Und anders, stellt euch das doch mal vor. Allein wenn wir miteinander, das wäre ja noch halbwegs das Gleiche. Aber stell dir mal vor, wenn dann die Asiaten und unsere afrikanischen Freunde und alle möglichen auch kirchlichen Traditionen zusammenkommen und da oben eins sind in ihrer Vielfalt. Strahlende Vielfalt, sagen diese Steine. Wertvolle Vielfalt. Am Herzen des Priesters getragen. Von Christus am Herzen bis hierhin begleitet. Wunderschöne Botschaft. Wunderschöne Botschaft. All das sind so Beschreibungen, so lese ich das. Und ihr könnt dazu im Alten Testament auch manches finden. Beim Jesaja wird einmal der König von Tyrus wird beschrieben. Und bei dem übrigens kommen diese 12 Steine auch vor. Und das wird ihm vorgeworfen. Das ist ein Gerichtsbild über den König von Tyrus. Ich kann euch jetzt gerade das Kapitel nicht sagen. Ich glaube, es war 42, Jesaja. Auf jeden Fall wird da diese Schönheit einem falschen König zugeordnet und das wird ihm vorgeworfen. Deshalb wird er gerichtet, weil er sich anmaßt, diese Pracht, die Gott zusteht, für sich zu beanspruchen. Und hier hast du jetzt das Wahre, den wahren König, der diese Schönheit tragen darf oder den wahren Priester. Auch Hesekiel hat diese Edelsteine, also da kann man finden, grundsätzlich gilt, ihr Lieben, ne, dass wir bei diesen Dingen immer Visionen im Hintergrund wissen. Hesekiel und Daniel, ihr Lieben, das sind Texte. Ich habe diese Woche immer wieder reingelesen. Tut das mal. Ich war jedes Mal neu. Echt baff, wie sehr sich diese Visionen ähneln mit dem, was Daniel sagt, was Hesekiel sagt, was Jesaja sagt. Das heißt also, was hier ist, bringt all das zusammen, was wir schon gehört haben. Es bringt das Ganze auf eine wunderschöne Sache, Weise zusammen hier. Also das wird hier beschrieben, das sind wir in der neuen Realität. Jetzt sagst du, ich weiß aber immer noch nicht, wie das dann da oben aussieht. Nee, kannst du auch nicht wissen. Vielleicht kannst du es doch wissen, wenn du die Analogien hernimmst. Nimm mal diese Welt, die kennen wir. Stell dir diese Welt einfach ohne all das vor, was stört. Und stell dir diese Welt vor im perfekten Zustand und dann kommst du dem wahrscheinlich sehr nah. Eine Welt, eine Existenz ohne Böses. Und wir werden gleich sehen, dass die Offenbarung da nicht mündet, denn sie mündet nicht nur bei einer Stadt, sie mündet eigentlich bei dem Bild eines Gartens. Und wo kommt die Menschheit her? Alles begann in einem Garten. Und wir werden zurückgeführt zum Baum des Lebens. Eigentlich werden wir zurückgeführt und die Botschaft heißt, wir fangen nochmal von vorne an. Paradies. Eine Welt ohne Sünde. Eine Welt ohne Teufel. Jetzt kann es erst so richtig losgehen. Der große Reset, der heutzutage anders verwendet wird, das will ich damit nicht verwechselt wissen, aber ein Neuanfang. Ein Neuanfang. Das sagt uns das. Aber die Stadt wird noch ein bisschen weiter beschrieben. Sie bedarf, Vers 23, keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und die Leuchte ist das Lamm. Jesus also ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht. Völker in diesem Sinne sind alle Christen, alle Erlösten sozusagen, aus allen Völkern. Und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Das ist ein Bild, ein Spruch, den man verwendet aus dem Alten Testament. Da wird eine Verheißung wahr. Sie verkörpert und bündelt alle Schönheiten und Pracht dieser Welt. Da ist auch die Vielfalt drin. Alle Kulturen. Wie soll das gehen da oben? Die unterschiedlichen Musikstile. Ja? Allein das schon. Die unterschiedlichen Esskulturen, ja, wenn das Lamm uns einlädt zum Essen, ja, was wird da serviert? Absolut schwierig, da braucht es echt Gott, um da alle zufriedenzustellen. Ja, wie wird das werden? Vielfalt wird leben, ihr Lieben. Es wird nicht alles gleiche Menü geben, nichts von der Stange. Vielfalt, großartig. Und die Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn es gibt ja gar keine Nacht mehr. Die Tore mussten verschlossen werden des Nachts. Das Neue macht aus, dass es keine Nacht mehr gibt. Im Sinne von keine Dunkelheit, keine Finsternis. Die Gegenwart Gottes wird alles bestimmen. Seine Herrlichkeit, seine Liebe wird alles ausfüllen. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen, haben wir gerade schon gesagt. und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes. Oh, so schön. Und dann geht's weiter. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Da klingt auf jeden Fall Hesekiel mit. Dieser Strom, der aus dem Thron, aus dem Tempel kommt. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Es wird nichts Verfluchtes mehr sein und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und seine Namen werden an ihrer Stirn sein und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen keine Leuchte und nicht des Lichtes der Sonne, denn Gott der Herr wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das, was jetzt schon real ist, wird dann endgültig vollendet sein. Wir regieren jetzt schon und dann erst recht für Ewigkeit. Wir sind jetzt schon versiegelt an unseren Stirnen durch den Geist, dann erst recht in Ewigkeit. Ja, wir gehören jetzt schon dazu, dann erst recht in Ewigkeit. Schön ist dieses Bild von dem Baum des Lebens, der übrigens jetzt hier auch in dieser typischen Art, in der Freiheit dieser kreativen Sprache auch auf 12 Bäume ausgeweitet wird. 12 Bäume des Lebens sozusagen. Und sie stehen für das Leben, das ewige Leben, das Gott damit sozusagen gibt. Der wird nachher nochmal erwähnt, der Baum des Lebens. Kurz zurückdenken, was war damals? Der Baum des Lebens stand auch im Garten Eden. Und Gott hat den Garten versperrt, damit Adam und Eva nicht zurückgehen könnten und vom Baum des Lebens essen könnten und damit ewig leben würden. Warum hat Gott das damals versperrt? Weil das wäre furchtbar gewesen, wenn dem Menschen Ewigkeit zugesprochen wird, ohne dass das Problem des Bösen überwunden war. Das heißt, das war nur aufgeschoben. Gott hat den Garten Eden versperrt, um sich selbst Zeit zu geben, um den Zugang und Verhältnisse zu schaffen, wo es dann wieder geht. Jetzt wird der Garten Eden wieder aufgesperrt, denn das Übel ist überwunden. Das Problem dieser Welt ist weg. Und jetzt kann der Mensch tatsächlich ewig leben, sehr gerne, weil jetzt ist das Problem des Bösen überwunden. Jetzt wird der Garten Eden wieder aufgesperrt. Der Zugang zum Baum des Lebens ist eröffnet. Das ist die Botschaft. Und dann hier, dass er endlos Früchte trägt, jeden Monat, ist für mich ein Bild, weil ich weiß nicht, ob wir dann da oben, oder das ist da oben, in der neuen Welt dann noch Monate zählen, weiß ich nicht, kann sein. Und die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Alle Kräuterkundler unter uns und Heilpraktiker freuen sich, dass Gott eine Wertschätzung hat für heilende Kräuter und Blätter. Ist doch ja schön, oder? Meine Frage ist nur, braucht es dann noch Heilung? Ist ein Bild, ihr Lieben. Ist ein Bild. Das braucht es mir. Da oben ist die Heilung unser Dauerzustand. Es gibt keine Leiden mehr, keine Krankheit mehr. Das ist ein Bild, das uns sagt, da oben, wir zehren einfach von der Heilung und vom Heil des Lammes. Und das ist unser Dauerzustand in der Ewigkeit. Ja, also da müsst ihr immer wieder aufpassen, dass ihr nicht anfangt, das so wortwörtlich zu lesen, wie wir es gewohnt wären zu tun. Wir müssen uns immer neu daran erinnern, das auch so zu lesen, wie es gemeint ist. Zumindest nach meinem Verständnis. Also, das ist die Beschreibung dieser neuen Welt und der Zukunft. Darauf geht es zu. Und dann mündet die Offenbarung mit Worten, noch ganz persönlichen Worten. Jetzt wird sozusagen für Johannes der Film so mal ein bisschen gedimmt und leise gestellt und klingt so langsam aus. Also dieses große Kino, das mündet jetzt langsam und jetzt kommt ein Fazit. Jetzt kommt der Engel, kommt Gott, kommt Jesus nochmal mit Johannes ins Gespräch und daraus kommen jetzt gewisse Schlussfolgerungen als Botschaft für uns. Ein Stück weit Frage, was sagt uns das Ganze? Warum das Ganze? Okay, warum die Offenbarung? Das kommt jetzt noch Und das ist ab Vers 6. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott des Geistes der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen muss. Was bald geschehen muss. Das ist ein Blick in die Zukunft und eine gewisse Perspektive. Das wird kommen. Siehe, ich komme bald. Alles läuft auf die Wiederkunft Jesu zu. Dieses Buch will uns vorbereiten auf dieses Siehe, ich komme. Und ich komme bald. Bald? Puh, das hat Paulus auch schon gedacht. Paulus hat schon gedacht, dass er das noch erleben wird, dass Jesus wiederkommt. Und das haben über die Jahrhunderte und Jahrtausende viele Christen gedacht. Es wirkt aber wie eine halbe Ewigkeit. Ja, halbe Ewigkeit, was klingt danach? 3,5 Jahre, 42 Monate, 1260 Tage, das ist die Symbolzahl für unser Warten auf die Wiederkunft Christi. Es ist die Hälfte von 7. 7 ist die Zahl Gottes, Gott hat es in der Hand und es ist eine abgebrochene 7, weil es keine Ewigkeit ist. Aber es könnte wirken wie eine halbe Ewigkeit. Das ist die Botschaft dieser 3,5 Jahre, 42 Monate, 1260 Tage. Das ist dieses Bald. Tja, aber ihr Lieben, ist es je ein Fehler zu glauben, dass Jesus morgen wiederkommen kann? Nie. Es ist nie ein Fehler zu sagen, das Bald verstehe ich so, es wird wahrscheinlich morgen sein. Es gibt schon gewisse Spuren, die das hinterlässt. Es gibt da bei Stuttgart einen Ort, Korntal, das war so ein ganz frommer Ort. Da war in einer gewissen Zeit diese Naherwartung der Wiederkunft Jesu so groß, dass die Leute, die diesen Ort gebaut haben, sich entschieden haben, gar nicht mehr richtig solide zu bauen. Die Häuser sind so marode, so schlecht gebaut, weil die sind eigentlich nur für eine Generation gedacht gewesen. Wir müssen ja nicht mehr lange drin wohnen, weil Jesus kommt ja bald. Und das hat das ganze Stadtbild geprägt. Ganz, ganz spannend. Ja? Und die nächsten Generationen, ihr Lieben, die haben sich geärgert. Haben sich geärgert, dass die Großeltern und Eltern da so schlecht gebaut haben. Aber Martin Luther hat gesagt, wenn morgen die Welt unterginge, ich würde heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Ist eine spannende Geschichte. Ich soll erwarten, dass es morgen vorbei sein kann, aber heute trotzdem so tun, als ob ich noch ganz viel Zeit habe. Ich gebe heute noch alles. Ich gebe alles, aber ich will gleichzeitig nicht vergessen, er kann morgen schon kommen. Und je schlechter es uns geht, je wilder die Verhältnisse um uns sind, und wir kommen gerade aus sehr spannenden Jahren, das sollte uns nicht Angst machen. Das sollte Vorfreude wecken, ihr Lieben. Könnte es sein, dass das gerade auch noch so ein Ausdruck der Wehe ist? Und ich glaube, es muss noch schlimmer kommen. Das war schon schlimm, aber noch lange nicht das Schlimmste, was uns passieren kann. Noch lange nicht. Aber wenn du das Gefühl hast, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, dann freu dich. Es wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern. Siehe, ich komme bald. Selig ist der, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Eine von den 7 Seligpreisungen. Das Buch will glücklich machen. Die Offenbarung will uns glücklich machen im Blick auf die Wiederkunft Jesu. Das ist das Ziel dieses Buches. Und ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hat. Jetzt spricht der Autor mit uns. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir dies gezeigt hat. Den Fehler hat er schon mal gemacht. Er ist so im Bann des Ganzen, dass er ganz vergisst, wer da vor ihm steht. Er sieht nur die Füße. Er kniet ja wahrscheinlich oder er denkt, und er will den falschen Engel anbeten. Und der Engel muss wieder sagen, entspann dich, Junge, ich bin dein Bruder, nicht mich, Gott anbeten. Ja? Vers 9, er spricht zu mir, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deiner Brüder, der Propheten und derer, die bewahren die Worte des Buches, bete Gott an. Das ist ja die große Frage der Offenbarung. Wem gebührt Anbetung? Ja, mir mal nicht, sagt der Engel. Genauso wenig wie dem Teufel. Gott allein. Bete Gott an. Und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch, denn die Zeit ist nahe. Aha, es soll kein Buch mit 7 Siegeln bleiben, haben wir schon gehört. Die Offenbarung ist nicht gedacht als ein Buch mit 7 Siegeln für die Christen. Für die Nichtchristen oder für die, die der Christenheit gefährlich werden könnten, wenn sie das verstehen, soll es versiegelt sein. Also Nero sollte es nicht verstehen oder Domitian, wer immer Kaiser war. Das sollte ein Stück weit auch die Christenheit schützen. Das ist ein bisschen ein Code, der hier verwendet wird. Ein Code, der das Ganze verschlüsselt. Aber für die Christen ist es gedacht als ein offenes Buch, das uns Mut macht, auf die Wiederkunft Jesu vorbereitet. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Siehe, ich komme bald. Also letztendlich sagt er, wie immer sich Menschen entscheiden werden zu leben, an dem Ziel kann man nichts ändern. Dass Jesus kommen wird und dass die Reise dahin geht für uns alle, daran kann man nichts ändern. Da könnt ihr leben, wie ihr wollt. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Hatten wir schon mal. Die Werke sind die Früchte, die von der Realität des Baumes sprechen. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Glücklich der Mensch, der diese Botschaft des Christus verstanden hat und der am Ende dazugehört, wenn er in diese Stadt hineingeht. Aber übrigens, das wird nicht erst am Ende sein. Glücklich der Mensch, der heute schon zu dieser Stadt gehört, der heute schon die offene Türe Gottes sieht und wahrnimmt und der Einladung des Lammes folgt. Glücklich die Menschen, die dazugehören. Draußen, Vers 15, sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Das ist jetzt ein starkes Bild als Gegenbild zu denen, die zu Jesus gehören. Das ist einfach, draußen wohnt das Böse. Das hat aber drinnen keinen Platz mehr. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen. Für die Gemeinden. Und jetzt ergreift Jesus nochmal eindeutig das letzte Wort. Jesus hat das letzte Wort in der Offenbarung und das letzte Wort in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Und er spricht ganz persönlich. Ihr Lieben, die Offenbarung ist nicht nur ein Buch, das uns Johannes überliefert hat und gegeben hat. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Jesus, der Auferstandene, schickt uns aus der Ewigkeit eine Botschaft. Großartig. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids. Ich bin der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm, wer sind die? Wer ist der Geist? Das ist der Heilige Geist. Wer ist die Braut? Das sind wir. Das heißt, die Christenheit im Einklang mit dem Heiligen Geist sagt zu Jesus, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ihr Lieben, das Ganze ist eine einzige Einladung zu kommen, zu profitieren, satt zu werden. Es ist eine Einladung, komm. Es ist eine Einladung an jeden von uns Menschen, aber es ist auch unsere Einladung an Jesus, komm. Also was eigentlich diese Offenbarung machen möchte mit uns ist, dass wir aus der Woche rausgehen und sagen, Jesus, ich freue mich, ich wünsche mir, dass du kommst. Soll eine Erwartungshaltung in uns wecken. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Spannend ist, dass Jesus jetzt sich am Ende noch auf dieses Buch bezieht, auf diese Botschaft, auf die schriftgewordene Botschaft dieser Offenbarung. Und damit meint er zunächst mal die Offenbarung selbst, dieses Buch. Aber, ihr Lieben, Jesus kann sich nicht auf die Offenbarung beziehen, ohne damit die ganze Bibel zu meinen. Warum? Weil die Offenbarung nur eins tut, sie bringt die ganze Schrift zusammen. in Bildern, in Texten, in Zitaten, in was auch immer. Die ganze Bibel ist in der Offenbarung sozusagen verborgen und gebündelt. Deshalb, wenn Jesus hier sagt, an diesem Buch wird sich alles entscheiden, dann sagt er damit, meint er damit die Offenbarung selbst, aber vor allem die Botschaft der Offenbarung, die die gesamte Heilige Schrift mit hineinnimmt. An dieser Heiligen Schrift, an dieser wortgewordenen Wahrheit Gottes, kommt niemand vorbei und daran steht und fällt Heil und Unheil. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald, seine Verheißung, nicht mehr lange. Durchhalten. Amen. Ja, ist es die Antwort. Das ist so ein Dialog am Ende zwischen Braut und Bräutigam. Ja, ich komme. Oh, ich freue mich. Schön, dass du kommst. Das ist ein Dialog. Damit will die Offenbarung bünden, dass wir in einen persönlichen Dialog mit unserem Liebhaber eintreten, mit unserem Bräutigam. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Und dann kommt ein ganz nüchterner Briefabschluss, damit wir auch nicht vergessen, die Offenbarung ist nicht nur Apokalypse, sie ist nicht nur Prophetie, sie ist, haben wir gesehen, auch ein Brief. Und von daher hatten wir einen Briefanfang am Anfang und jetzt haben wir einen ganz einfachen Briefschluss, den kennst du aus den Briefen des Paulus. Genauso münden ganz oft die Epistel des Paulus, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Amen. Ihr Lieben, man könnte sich fast vorstellen, dass das jetzt in einem Gottesdienst verlesen worden ist. Die Offenbarung, das gibt einen Hinweis auf den Sitz im Leben, sagt man dazu, auf das, wo dieses Buch verwendet worden ist. Ihr Lieben, diese Offenbarung ist die Botschaft, die an die 7 Gemeinden geschickt worden ist. Das war ein Rundbrief. Und damals hatten nicht alle die Möglichkeit, eine eigene Schriftrolle zu kaufen oder auch zu lesen. Da gab es einen Leser, der hat dann sonntags zum Gottesdienst eingeladen. Und dann hat der Gottesdienst angefangen und man hat gelesen. Und so stelle ich mir da eine kleine Gemeinde vor, die hören jetzt diesen Brief und Johannes oder irgendwer hat, nee, nicht Johannes, irgendein Bote, der den Brief gebracht hat, hat das vorgelesen. Und dann wird das Ganze jetzt noch abgeschlossen mit diesem Segen, den man so kannte. Ein liturgischer Segen, könnte man fast sagen. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Aber Liturgie ist ja nur schön gefasste Wahrheit und will uns helfen. Von daher geht es hier weniger um die Form, es geht um diesen wunderschönen Abschlusssatz. Darum geht's, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Und nach der Offenbarung lesen wir diesen Herrn Jesus nicht mehr verniedlicht. Man kann nur leicht mal sagen, der Herr Jesus, auch der Herr Jesus. Herr ist das Wort Kyros, Kaiser. Die Gnade dieses allmächtigen Christus sei mit euch allen. Ihr Lieben, ist das nicht eine tolle Abschlussvision? Dieser Richter ist ein begnadigender Retter. Und alles, was dieser Christus will, ist heute, hier und jetzt Gnade walten zu lassen. Gnade dieses Jesus sei mit euch allen.